ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Niki. Hallo. Es ist wieder soweit. Wir präsentieren euch die Nachrichten aus der Anime-Welt, was in letzter Zeit so passiert ist. Und diesmal ist es wieder eine sehr schnucklige Runde. Wir haben nur zwei neue Anime-Ankündigungen, so mehr oder weniger. Und ich weiß nicht mal, welche Zusammenfassung ich machen soll. Ach, wir haben mal wieder einen neuen Franchise-Film mit neuen Rekorden. Das kann ich euch sagen. Das ist also alles wie immer. Wir haben mal wieder einen Anime-Live-Action-Film, der in der Produktionshölle hängt. Ja.
Das Übliche.
Gehen wir einfach mal. Das ist das Übliche, was halt so die ganze Zeit immer passiert.
Das war auch schön, ne? Dann hat man das wenigstens Gewohnte. Dann muss man nicht unbedingt seinen alten Trott verlassen.
Einmal ist jetzt Jump Plus Worldmaker Contest zu Ende gegangen. Das war ja gestartet worden zum Anlass des Launches von der App von Shueisha. Und diese Worldmaker App ist halt eine App, wo man mit Storyboards erstellen kann. Und für halt alles Mögliche, für Manga, für Animation, für Live-Action oder sonst was, halt einfach Storyboards generell in allen möglichen Formen. Und Shueisha hatte dazu einen Contest, ein Gewinnspiel gestartet, wo man halt seine Worldmaker erstellten Storyboards einreichen konnte. Und daraufhin ist der Grand Prize, der große Gewinnerpreis, ein kurzer Anime-Film, gesponsert von Netflix. Mhm, und das ist jetzt zu Ende gegangen und gewonnen hat Kiichi no Ayamachi, Kiichis Fehler. Und in diesem Storyboard geht es, ich weiß nicht, anders kann ich es jetzt gerade nicht nennen, geht es um ein Mittelschulmädchen namens Aya, die auf einen jungen Uni namens Kiichi trifft. Und der ernährt sich von menschlichen Emotionen, aber so wie er Zeit mit Aya verbringt, realisiert er, dass menschliche Emotionen viel tiefgründiger sind, als nur eine Nahrungsquelle zu sein.
Oh.
Ja.
Ja, er hört sich ganz putzig an. Ja. Das ganze Ding ist ja mehr so eine Werbeaktion gewesen, ne? Das ist schön, dass sie sowas machen, aber ich habe auch nicht erwartet, dass sie auf einmal hier damit einen neuen Kassenschlager damit produzieren wollen.
Ja, also der oder die Gewinnerin Hikari hat einen 500.000 Yen Cashprize bekommen, das sind also ungefähr 3.000 Euro. Und wie gesagt, die Storyboards werden jetzt gesponsert von Netflix in einen Anime-Kurzfilm verwandelt, den es dann halt irgendwann auf Netflix zu sehen geben wird.
Ja, es gibt aber schlimmere Art und Weisen, so Fuß zu fassen in irgendeiner Branche. Deswegen, das ist schon ganz cool. Wenn das funktioniert und Spaß macht, vielleicht bringt das ja einige Leute da auf die Idee, da mitzumachen.
Ja. Und dann ist noch eine neue Anime-Anthologie angekündigt worden von Asaki und Dentsu. Dentsu ist eine japanische Werbefirma, die auch letztes Jahr ihre eigene Anime-Abteilung auf die Beine gestellt haben. Und in Zusammenarbeit mit dem Studio Asaki, was ein Los Angeles-basiertes Studio ist, was Anime, von Anime inspirierten Werken bauen will. Und eines davon ist halt jetzt Enter the Garden. Eine dreiteilige Anthologie-Serie, wo jetzt der Trailer direkt für den ersten Teil veröffentlicht worden ist, auf dem YouTube-Kanal von ASCII frei zu sehen, und auch alle drei Folgen werden da wohl frei zu sehen sein. Das Ganze entsteht unter der, also als Creative Producer gecredited ist Goro Taniguchi, der Regisseur von One Piece Film Red und von Code Geass. Und die erste Story heißt The Waiting Man Und Regie führt Junichi Yamamoto, hat unter anderem zuletzt, weil Raliena Ended Up at the Duke's Mansion Regie geführt, hat aber auch unter anderem, ich hatte hier vorhin noch ein paar andere Sachen gesehen, genau, More Than a Married Couple, But Not Lovers zum Beispiel. Und die Designs dafür kommen von der Capcom-Legende Kino Nishimura, die bis 2008 noch bei Capcom gearbeitet hat und halt vor allem bekannt ist für die ganzen Promotional Artworks, die sie für die Fighting Games gezeichnet hat, also für Darkstalkers und für Street Fighter natürlich und Street Fighter vs. SNK und alles sowas. Die Zeichnung hat man sicherlich schon mal gesehen, wenn man in diese Spiele, in diesem Spielebereich unterwegs ist. Und die hat das Charakterdesign gezeichnet für The Waiting Man.
Ja, geile Sache. Ich mag sowieso Anthologien, weil eigentlich fast immer was Gutes bei rauskommt. Und das ist möglicherweise wieder eine Chance, eine Menge neuen kreativen Leuten auch die Gelegenheit zu geben, da sich auszutoben.
Mhm.
Ich meine, jetzt Goro Taniguchi und Yamamoto Junichi, die haben beide noch schon genug Erfahrung. Aber ja. Trotzdem, wir wissen ja noch nichts über die anderen Episoden groß, ne?
Genau, über die anderen zwei Episoden wissen wir noch nichts. Von dem Teaser von dieser ersten Episode sieht man jetzt auch ehrlich gesagt auch noch nicht zu viel. Man sieht die beiden Hauptfiguren, die auch tatsächlich ganz cool aussehen. Man sieht so ein bisschen die Welt, so halt bisschen heutzutage so, aber so leichte Zukunft-Vibes. Und laut der Story-Beschreibung von ASCII geht's halt um Haru, das ist das Mädel, was man im Trailer sieht, mit ihren rot-schwarzen Haaren, eine Skaterin, die so ein bisschen eine Misfit ist in dieser Welt. Und die trifft auf einen Mann namens TK, der neben einer futuristischen Vending Machine, also neben einem futuristischen Getränke-Essensautomat irgendwie sitzt und auf irgendwen wartet.
Ja.
Ja, also so ganz viel kann man aus dieser Beschreibung jetzt auch noch nicht wirklich ziehen, worum es da gehen wird. Die Episoden sollen anscheinend so 30 Minuten lang sein. Ja. Am 30. April kommt auch die erste Folge dann schon raus mit The Waiting Man. Und wie gesagt, kann man auf dem YouTube-Kanal von ASCII sich dann anschauen.
Irgendwie ist es ja schon sehr geil, ne? Man kriegt OVAs über YouTube. Neue Anime-OVAs. Sehr geil.
Ist auf jeden Fall interessant. Ja, dann kommen wir mal zu Updates. Wir haben einmal Ushinoko bekommt jetzt gerade in Japan, oder was heißt jetzt gerade, aber in naher Zukunft in Japan nochmal Kino-Screenings für die erste Episode, also für die 90-minütige erste Episode am 7. Juni. Und kurz danach gibt es dann auch Early-Screenings für die zweite Staffel am 30. Juni. Ich denke mal nicht, dass die zweite Staffel jetzt unbedingt wieder mit einer 90-Minuten-Episode anfangen wird, weil es war ja eine bewusste Entscheidung gewesen, dass die erste Episode so ist in der ersten Staffel.
Ja.
Aufgrund von dem, was es erzählt. Aber auf jeden Fall können die JapanerInnen oder wer sich gerade sonst noch in Japan befindet oder beziehungsweise dann im Juni sich in Japan befindet, kann am 30. Juni die erste Folge vorab sehen, bevor die zweite Staffel im Juli im japanischen Fernsehen und in den Simulcasts starten wird.
Ja. Ach ja, nee. Das ist natürlich eine feine Sache für Fans, aber das Kino ist halt einfach nur Service, ne? Das ist so ein extra Angebot, einmal so ein kleines bisschen Premium obendrauf, weil es kommt ja sowieso, ne?
Ich glaube auch nicht, selbst wenn die erste Folge Spielfilmlänge hat, dass es da irgendwie auch einen Kino-Audio-Edit oder sowas gibt, einen bestimmten.
Nee.
Fürs Kino machst du ja nochmal eigentlich anderes Audio-Design, aber denke nicht, dass es das für diesen Film noch extra irgendwie gibt oder gab.
Ich kann mir das vorstellen, dass sie das bei den Demon Slayer Vorstellungen gemacht haben, weißt du, für den Anfang der neuen Staffel.
Bei Demon Slayer kann ich mir tatsächlich vorstellen, ja.
Ja. Aber wer weiß, ne? Weil Oxynoko ist eigentlich auch eine sehr große Marke, ne? Auf jeden Fall nett zu wissen, dass es dann im Sommer wieder losgeht mit dem Unsinn und den ganzen Idols.
Ja. Dann haben wir noch die neue Stimme von Chibi Maruko-chan. Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Synchronsprecherin von Chibi Maruko-chan im März gestorben ist. Tadako, das war, wurde ja zur ungefähr gleichen Zeit bekannt gegeben wie auch der Tod von vom Dragon Ball-Schöpfer.
Von Toriyama.
Und ja, und jetzt ist die neue Stimme bekannt, und zwar Kokoro Kikuchi. Das ist die Synchronstimme von Sarada aus der Boruto-Serie. Lustigerweise hat sie vorher Boruto selbst gesprochen in Naruto The Last Movie. Ist dann degradiert worden zur weiblichen Nebenrolle.
Also, okay. Damals war sie auch Nebenrolle, also so ist es noch nicht. Ja, so.
Ja, und die wird ab 21. April die neue Stimme sein von Chibi Maruko-chan. Die letzte Episode mit Tadako lief dann vorher, ungefähr einen Monat vorher, also am 24. März lief die letzte Episode mit Tadako als die Stimme. Ich weiß denn jetzt gar nicht, ob das, hat das dann jetzt in der Zwischenzeit ausgesetzt? Das hätte ich eigentlich vorhin mal nachgucken können. Das kann ich mir nämlich fast gar nicht vorstellen, dass sie das machen würden. Das wäre ja vielleicht Reruns oder so von alten Episoden oder so gelaufen, wer weiß.
Das kann ich mir eher vorstellen. Beziehungsweise, ich habe auch keine Ahnung, wie der Produktionszyklus dort ist bei Chibi Maruko-chan, aber wir wissen ja halt auch, dass manchmal es sehr, sehr knapp sein kann mit der Synchro, ne, bei Anime-Produktionen, dass das nur ein paar Wochen vorher fertig ist. Und bei anderen Fällen kann es ein paar Monate vorher fertig sein, ne? Es kann sein, also, dass sie genug Material schon aufgenommen hatte für 1-2 Monate an Fernsehmaterial. Und das, ja, deswegen könnte es passen. Wer weiß.
Ja, am 21. April, wie gesagt, kommt dann das erste Mal Kokoro Kikuchi zu Wort als die neue Stimme von Maruko-chan nach 34 Jahren. Dann haben wir noch Unite Up. Der Sony, oder einer der Sony-Idol, Male-Idol-Anime, lief Anfang 2023 die erste Staffel. Jetzt ist zu angekündigt worden mit einem neuen Teaser-Video, dass die zweite Staffel am Januar 2025 starten wird, also 2 Jahre nach der ersten Staffel. Und sie hat den Untertitel Uni Birth.
Weißt du, das, ganz ehrlich, der Gedanke daran, dass du fiktionale Promis hast, ist immer noch lustig für mich. Aber deswegen, ja, reizt es mich nicht mehr als sonst auch.
Ich glaube, das sind tatsächlich gar keine klassischen fiktionalen Promis, weil dieses Sony-Projekt von Sony Music ist 2021 in den Start gegangen, um neue musikalische Talente an den Start zu bringen. Und das ist dann im Prinzip eine Anime-Umsetzung quasi dann davon oder so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Vielleicht ist es auch ein Companion-Piece, um diese Figuren quasi mehr Lore zu geben oder sowas.
Okay, ja, ja, auch möglich, ja.
Ja, wen es interessiert, Unite Up.
Ja, viele Jungs, viele Frisuren, viele Farben.
Gehen wir ins Kino, ins japanische Kino. Der neue Detective Conan-Film ist rausgekommen. Und natürlich schreibt er wieder Rekorde, wir sind es ja gewohnt.
Hehe.
War letztes Jahr war es nicht anders. Der mittlerweile 27. Detective Conan-Film hat 3,3 Milliarden Yen eingespielt. Was war der Untertitel nochmal? The Million Dollar Pentagram, genau so heißt der 27. Das ist ein bisschen mehr als der 26. Film, der den bisherigen Rekord gehalten hatte. Iron Submarine hatte in seinen ersten 3 Tagen nämlich 3,14 Milliarden Yen eingespielt.
Ach ja. Es wird immer mehr, so langsam, aber sicher.
Also, alles wie immer in der japanischen Kinolandschaft. Der nächste Film hat wieder mehr Geld gemacht. Es sind doch tatsächlich, es ist jetzt nicht so Inflation oder so, ne? Es sind auch tatsächlich mehr verkaufte Tickets. Also, der ein Submarine hatte 2,17 Millionen Tickets verkauft und jetzt der Million Dollar Pentagram hatte 2,27 Millionen Tickets verkauft, also nochmal 100.000 mehr.
Ja, ich müsste echt mal nachgucken, ob das auch so wirklich ein Trend ist in der japanischen Bevölkerung, dass das Kino der Ort ist, wo du dich dann halt mit Freunden triffst. Oder vielleicht gehen die Hälfte der Leute gehen da alleine rein, wer weiß. Das wäre mal interessant nachzuschauen.
Ach ja. Und das war nicht mal in der Golden Week, ne? Ich glaube, der Iron Submarine-Film war, glaube ich, Golden Week, als der rausgekommen ist und da so viel Geld eingespielt hatte. Oder war das der Film davor, der das. Ich weiß, ich blick schon gar nicht mehr durch.
Ja, ist nicht so einfach.
Wir hatten über irgendeinen Detective Conan-Film mal gesprochen, glaube ich, der ganz viel Geld eingenommen hatte, weil er über die Golden Week rauskam. Naja. dann haben wir noch einen neuen Trailer zu T.P. Bon. Time Patrol Bon. Einer der Manga von Fujiko F. Fujio, einer der Macher von Doraemon. Und das ist ja noch aus den 70ern der ursprüngliche Run des Manga. Jetzt bekommt es eine Anime-Adaption von Studio Bones. Wir hatten über die Ankündigung, glaube ich, schon letztes Jahr gesprochen. Da gab es auch schon einen ersten Teaser mit so ein bisschen Material, aber jetzt kam halt nochmal ein richtiger Trailer. Und den fand ich ziemlich überraschend, als ich den vorhin geguckt habe. Weil der deutlich gewaltsamer ist, als man das von dem Look erwarten würde.
Ja.
Sieht einen Anime, der sieht aus wie Doraemon und plötzlich geht's um Kriege aus aller Zeiten der Menschheit mit Blut und brutalen Szenen zu sehen. Also wir sehen den Zweiten Weltkrieg, wir sehen altes Ägypten, wir sehen hier noch feudales Japan und wie es halt ganz viel dabei um das menschliche Leid geht in diesen Kriegen.
Jo, ja, das ist dann eher so eine andere Geschichte in Richtung Tezuka, ne? Also, der würde sowas machen, ne? So zum Beispiel in seiner Phönix-Anthologie oder sowas, ne? Aber tatsächlich, ja, das macht die Sache spannend. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Interesse an dem Kram. Auch wenn ich nicht 100% weiß, was ich von der Präsentation zu halten habe, weil es ist so eine Mischung aus richtig schön altmodisch gehaltenem 2D und halt einer Menge 3D-Elementen.
Ja, sehr viele moderne Effekte, die drin sind, irgendwie eine 3D-Kamerafahrt aus der Ego-Perspektive vom Protagonisten, viele der mechanischen Geräte sind halt in CGI. Ich find's aber jetzt auch nicht irgendwie unpassend. Ich finde, das funktioniert beides im Trailer, dass es eigentlich ineinander geht.
Ja, also es fällt nicht auf. Also es sticht sich nicht gegenseitig an. So ist es nett.
Bin ich auf jeden Fall jetzt noch mal umso mehr gespannt drauf auf den Anime. Hat auch einen schönen Theme-Song in dem Trailer drin, der auch das Theme-Song der Serie anscheinend irgendwie ist. Hoffentlich ist es nicht wie bei Onimusha, dass man das Lied dann nur einmal ganz am Ende hört. Das fand ich beim Onimusha-Trailer jetzt immer noch, das ist Salz in meine Wunde.
Das war eine Verarsche.
Ja, aber hier bin ich wirklich gespannt. Wir haben Masahiro Ando als Regisseur, also auch sehr angesehenen Regisseur, der auch halt schon einiges bei Bones gemacht hatte, wie halt Blast of Tempest oder Sword of the Stranger. Und das sieht wirklich cool aus. Und es kommt ja demnächst auch bald schon raus. Es kommt in 2 Staffeln auf Netflix raus. Ich weiß dann nicht genau, wie viele Episoden das dann insgesamt sind. Wird halt bisher noch nicht bekannt gegeben. Aber die erste Staffel kommt dann am 2. Mai und die zweite am 17. Juli.
Ja, dann müssen wir gar nicht lange warten auf den ersten Geschmack davon. So 2 Wochen noch, ne?
Ja.
Halleluja.
Bin ich auf jeden Fall gespannt. Es wundert mich halt, lässt mich halt auch fragen, ob tatsächlich der Ursprungsmanga auch schon die ganze Gewalt und sowas da drin hat. Ob das tatsächlich auch schon von Anfang an so eine erwachsene Geschichte ist oder ob das jetzt eine Neuinterpretation ist oder ob das tatsächlich eine sehr getreue Adaption ist.
Ist bestimmt rauszufinden, aber halt, ja, sowas ist nicht halt groß weit verbreitet, weil halt 70er-Jahre-Manga, ne?
Ja, gerade wenn es halt so alte Manga sind, ist es immer schwierig, die irgendwie zu finden. Jo, und dann kommen wir zu One Punch Man. Und da hat der Hollywood Reporter berichtet, dass an dem Live-Action-Film-Adaption aus Hollywood die Autoren gewechselt worden sind. Und zwar so hatten vorher Scott Rosenberg und Jeff Pinkner dran gearbeitet, die auch schon zum Beispiel Venom und Jumanji, also das neue Jumanji, geschrieben hatten. Und die sind jetzt ersetzt worden mit Dan Harmon und Heather Ann Campbell. Dan Harmon ist einer der Co-Creator von Rick und Morty und auch der, Creator für Community. Also einer der guten beiden von, ja, von den Rick und Morty-Erstellern. Wobei Dan Harmon leider auch Sexual Harassment-Dinger da auch Dings gibt, aber die sind bei weitem nicht so schlimm wie bei Justin Roiland. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt besser macht, aber.
Ja, ist immer schwer zu sagen für Außenstehende, ne?
Wissen wir nicht genau. Und Heather Ann Campbell kennt man vielleicht auch ein bisschen, wenn man aus der Videospielszene unterwegs ist. Ist Videospieljournalistin, unter anderem hat für die Edge zum Beispiel geschrieben. Und hat jetzt unter anderem in der 6. Staffel von Rick and Morty 3 Episoden geschrieben und auch bei dem Twilight Zone Reboot aus 2019 3 Episoden geschrieben. Und auch schon bei der Eric Andrews Show in 2014 hatte ich, glaube ich, vorhin gesehen, Episoden geschrieben. Finde ich eigentlich eine gute Wahl, so die Autoren zu ersetzen. Ich habe jetzt keine Ahnung, so wirklich von der persönlichen Ebene oder so, von Scott Rosenberg und Jeff Pinkner. Die sind anscheinend beide auch Executive Producer bei der Cowboy Bebop-Adaption gewesen von Netflix. Ouch. Und das sagt schon alles aus.
Ja.
Und ich meine, dass sie Venom und Jumanji geschrieben haben, sagt auch schon alles aus.
Also, ich weiß nicht, was du hast. Ich fand den neuen Jumanji sehr spaßig. Jack Black war ein absolutes Genuss da drin. Und ja, Venom ist auch in Ordnung. Dumm, aber sehr spaßig. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Schuld jeweils immer einer hat, wenn er an einem Desaster beteiligt ist. Ne? Das ist manchmal schwer zu sagen. Ja, natürlich
weiß man es nicht, wenn bei Sony da irgendwie noch mehr Meddling und sonst irgendwie was dahinter ist, irgendwie, ja, in der Produktion.
Ist auch hier schwer zu sagen, ob dann die dann, ja, sozusagen die Lorbeeren ihnen gebührt, wenn dann was Gutes bei hinten rauskommt. Wenn überhaupt was bei rauskommt, ne? Wir wissen halt immer noch nicht, ob es irgendwie läuft mit dem Ding. Wir kennen das, ja, bei Hollywood-Adaptionen, ne?
Ja, wir kennen das. Das kann durchaus sein, dass nochmal die Autoren gewechselt werden, dass nochmal irgendwas gewechselt wird und was weiß ich was. Ja. Aber ich finde tatsächlich, dass Dan Harmon und Heather Ann Campbell eine gute Wahl eigentlich sind, um einen One-Punch-Man-Film zu schreiben, weil es sind beides Nerds, die haben beide auch Ahnung von Anime und die könnten das, denke ich, gut umsetzen.
Ja, Möglichkeit ist immer da.
Ja, also ist auf jeden Fall, wer auch immer dann da auf die beiden dann zugegangen ist, um für neue Drehbuchentwürfe, hat eine gute Wahl getroffen. Aber mal sehen. Dann kommen wir noch zum Rest. Wir haben noch so ein paar unterschiedlichste Nachrichten abseits davon. Einmal leider ist der Autor von Seven Days War gestorben, Osamu Soda, im Alter von 95. Ist also durchaus, hat durchaus ein stolzes Alter erreicht. Seven Days War, oder Our Seven Day War, so ist es auch bekannt, ist in den 80ern ursprünglich rausgekommen, ist ein Bestseller geworden in Japan, hat auch einen Live-Action-Film in den 80ern bekommen und ein Anime Reimagining / Sequel in 2019, was auch einfach nur Seven Days War heißt. Ist bei Kaze rausgekommen. Ich finde Seven Days War eigentlich auch den Anime-Film auch ziemlich gut. Und ja, hat auch mittlerweile, also es ist so erfolgreich gewesen, es hat halt etliche Sequels und Spin-Offs noch irgendwie bekommen. Und wie gesagt, dieser Anime-Film gehört da halt auch noch irgendwie mit dazu, dass da auch eine Neuinterpretation mehr oder weniger ist, wo es eine kleine Anspielung darauf gibt, dass es ein Sequel sein könnte. Irgendwie so Kram. Und ja, hat auch vorher in den 70ern auch schon Preise gewonnen und Bestseller geschrieben und sonst was. Also hat eine lange Karriere hinter sich gehabt. Hat mit Kadokawa zusammengearbeitet. Ab den 70ern, da sind dann die meisten seiner Bücher von rausgekommen. Und ja, ist dann jetzt halt leider im Alter von 95 gestorben. wird den Japanern aber wahrscheinlich nicht so sehr, nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Unter anderem ist in diesem ganzen Seven Days War Franchise, nenne ich es jetzt mal, erst letzten Monat wieder ein neues Buch rausgekommen.
Ja, die Umlaufzahlen von dieser Buchreihe ist auch ziemlich beeindruckend, ne? Mit über 20 Millionen Bänden, die da sozusagen verkauft wurden. Also, ich finde es heftig, dass es sehr viele richtig bekannte und sehr erfolgreiche japanische Autoren gibt, die man im Westen eigentlich gar nicht kennt.
Ja.
Das kannst du hacken. Wenn du mal guckst, irgendwie auf Amazon Amerika oder Amazon Deutschland, da ist nichts von ihm.
Ziemlich, ja, was wirklich erstaunlich ist. Also, das ist nicht mal so mit Seven Days War anscheinend eines seiner besten Bücher oder eines seiner bekanntesten Bücher auf jeden Fall übersetzt worden ist. Nicht mal das findet man übersetzt.
Ja, aber da kenne ich noch andere Leute. Ne? Da kenne ich halt große Preisgewinner, die halt in Japan immer wieder Literaturpreise absahen und von denen kein einziges Buch irgendwie übersetzt wurde in irgendwelche Sprachen. Es ist schrecklich wahnsinnig. Ja. Naja.
Dann haben wir noch die 53. Japan Cartoonist Association Awards, die GCA Awards, und die sind ja immer so komisch unterteilt irgendwie. Das ist in drei Grand Prizes, also in einen Manga Grand Prize, beziehungsweise in einen Comic Grand Prize, in einen Cartoon Grand Prize und in einen Manga Grand Prize. Und auch hier habe ich es vorhin wieder nachgeguckt und finde einfach, also die Unterscheidung, die sie zwischen Comic und Manga treffen, ganz, ganz weird. Also selbst, als Japaner selbst, wo er im Prinzip das Wort Manga Comic bedeutet. Verstehe ich nicht, ja. Wieso sie das überhaupt tun. auf jeden Fall, Gewinner in der Kategorie Comic ist Calorie's Love Affair, ist ein Manga über ein Mädel, was noch nicht so viel Erfolg im Liebesleben gehabt hat, weil sie auch ein bisschen gründlicher ist und gerne Süßkram isst und von ihren, in Anführungszeichen, Freundinnen deswegen den Spitznamen Calorie bekommt. Bis sie auf einen jungen Mann trifft, der damit mit ihrer Körperform aber gar kein Problem hat und da eine süße kleine Liebesbeziehung entspinnt. Sieht tatsächlich ganz putzig aus. In der Cartoon Division hat gewonnen Takupedia von Taku Furukawa. Ist ein Kurzfilmemacher, wo die meisten seiner Filme nicht einfach mal so eben irgendwie zu finden sind, weil das immer irgendwie ist mit so japanischen Kurzfilmen, das ist halt so, oder viele davon sind halt, werden halt auf irgendwelchen Events gezeigt oder auch mal in Museen oder sonst irgendwie was,
ja,
und nicht großartig, ja, ins Internet gestellt, und dann findest du die nicht, und ich habe halt auch keine Ahnung, ich habe wirklich nichts zu Takupedia herausfinden können. Ich habe vorhin versucht, das alles Mögliche, das, um das irgendwie zu ergoogeln, ich habe nichts dazu finden können.
Hm.
Und in der Manga-Division hat gewonnen Chikawa, was ein Web-Manga ist, der seit 2020 über Twitter veröffentlicht wird, auch mittlerweile einen TV-Anime bekommen hat in 2022. Ich glaube, auch seitdem immer noch läuft. Wo es halt einfach um kleine, putzige Tiermaskottchen geht, die so ein bisschen Hamster-Hasen-mäßig aussehen.
Ja.
Und Spaß haben. Ja.
Ach Gott, ja. Du, es ist, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es selbst für die Japaner sehr verwirrend ist. Weil im Japanischen sagt man eigentlich zu all den ganzen Mangas und Comics auch einfach Komiku, ne? Hm. Und dann diese Unterscheidung ist dann irgendwie, ich weiß nicht, da muss man nachlesen, ihre Definition, ne?
Ja.
Aber ja, so wird es halt oft gemacht, weil es entweder zu Werbezwecken ist oder weil man halt irgendwie die Dinge anders verkaufen möchte. Sonst würde es ja auch nicht den Begriff Graphic Novel geben, ne?
Mhm.
Wo man sich dann von anderen Comics abgrenzen wollte, weil man doch erwachsener und anspruchsvoller ist. Ach gut, ja.
Ja, also dieses Calories Love Affair sieht auf jeden Fall sehr cute aus. Das würde ich gerne mal irgendwie lesen. Ist, glaube ich, auch noch nicht im Westen irgendwie rausgekommen. Erscheint seit 2019. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Tacopedia, kann ich nichts dazu im Internet finden. Ist wahrscheinlich auch wieder nur in irgendeinem Museum oder so gelaufen.
Mm-hmm.
Und Chikawa gibt es zumindest ganz einfach auf Twitter zu finden.
Ja, ja, ja. Naja, vielleicht hilft ja der Preis hier, ein kleines bisschen Aufmerksamkeit auf Calorie zu werfen. Dann kriegt man vielleicht sogar ein Kurzanime oder sowas dazu. Ja. Wer weiß.
Die ganzen Gewinner bekommen eine Goldstatue, eine Medaille. Keine Statue, eine Goldplakette. Entschuldigung, eine Goldplakette, ja. Eine Medaille und ein 500.000 Cashpreis. 500.000 Yen Cashpreis. Ja. Also ja, ungefähr 3.000 Euro.
Jo.
Dann haben wir Cyber Agent hat ihre Guidelines veröffentlicht, was die Benutzung von Generative AI angeht für Kunst in ihren Inhouse-Studios. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant. Cyber Agent ist ja die Firma hinter Cygames, also ne, hinter ganz großen IPs wie Rage of Bahamut, Grand Blue Fantasy oder Umamusume. Und die haben jetzt, wie gesagt, ihre Guidelines bekannt gegeben für ihre Inhouse-Creator, wie sie mit AI, wenn sie das denn nutzen wollen, umgehen zu haben. Und ich finde diese Guidelines überraschenderweise ziemlich gut, weil sie sehr strikt sind. Und es halt nicht explizit, also jetzt nicht sagen, dass es komplett verboten ist, aber halt sehr strikte Rahmenbedingungen setzen, in denen das erlaubt ist. Es dürfen keine persönlichen Infos an die AI-Tools geteilt werden. Es darf von den Generative AIs nicht verlangt werden, dass sie eine Arbeit erstellen, die ähnlich aussieht wie eine andere Arbeit. Also, dass man dem AI jetzt sagt, mach mir ein Bild, was aussieht, wie als hätte es Junji Ito gezeichnet. Sowas.
Yep.
Das dürfen sie nicht. Sie dürfen auch von der AI nicht verlangen, dass es quasi Fanarts macht oder irgendwie andere bekannte Leute zeichnet oder sowas. Sie dürfen keine gecopyrighteten Werke in die Lerndaten der AI einspeisen, wenn sie nicht explizit das Copyright haben dafür. Und extra soll auch immer noch mal gecheckt werden, ob die AI, wenn sie sie genutzt haben, nicht doch was ausgespuckt hat, was zu sehr aussieht wie ein echt existierendes Bild. Gleichzeitig wird in diesen Guidelines sehr stark betont, dass das AI-Art niemals das finale Produkt sein darf und man, wenn man es als Vorlage benutzen möchte, stark bearbeiten muss, sodass es wie ein Originalwerk eben aussieht.
Ja, das ist alles sehr vernünftig und ich glaube, das könnte was mit zusammenhängen. Ich habe jetzt erst letztens was gelesen, dass die ganze Aufregung um die künstlichen Intelligenzen jetzt so gerade an der Spitze von der Kurve ist, ne? Und wir bald in die Ernüchterungsphase gelangen. Ne? Und kann gut sein, dass die hier schon in weiser Vorsicht schon mal sagen, ja, okay, es ist genug. Das ist nichts, dass die eierlegende Wollmilchsau und wir müssen vernünftig damit umgehen, damit wir uns keine Schere reinmachen oder keine Extraarbeit, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Ne?
Ja, also ich find's gut. Ich find's auch gut, dass es nach außen hin so kommuniziert wird, sodass man weiß, dass man von dieser Firma tatsächlich auch eigentlich nichts erwarten sollte, was halt einfach nur mit AI dahin gerotzt ist, sondern dass man weiß, dass die sich da weiterhin auch die Mühe geben. Und ich meine, die ganzen IPs, die sie haben, werden noch alle mit sehr viel Production Values erstellt. Und ja, also das sind eigentlich so diese Guidelines, die wie Common Sense im Prinzip klingen.
Ja, ja, deswegen.
Aber
das hier ist ordentliche Pressearbeit. Natürlich willst du das nach außen bringen, dass du den Leuten sagst, hey, guck mal, wir, guck uns an, wir arbeiten vernünftig mit dem Scheiß.
Ja. Anscheinend wird auch ein internes Team oder irgendwie sowas in der Art eingerichtet, die im Prinzip immer wieder die Datenbank von den AI-Tools, die sie haben, durchgeht, um zu überwachen, dass da nichts reingeschleust wurde, was halt irgendwie gecopyrighted ist oder sowas.
Ja, also ich weiß nicht. Vielleicht benutzen sie auch eine KI, um nachzugucken, ob irgendwie was Kopierrechtliches drin ist.
Wenn die KI überprüft.
Ja, ja. Bei den gigantischen Massen an Daten, mit denen du so ein Programm füttern musst, da ist es nicht wirklich für einen Mensch überblickbar.
Ne? Es wäre sehr viel Arbeit auf jeden Fall, ja. Ja. Dann waren die Writers Guild Awards. Die Writers Guild, die amerikanische, hat sich wieder ihre eigenen Awards gegeben. Und es klingt jetzt gemeiner, als es gemeint ist. So, natürlich wollen die auch ihre Arbeit in ihrer eigenen Gilde irgendwie wertschätzen.
Ja, klar.
Und da hat One Piece in der Kategorie Children's Episodic Longform in Specials gewonnen. Die spezifische hat die erste Episode Romance Dawn gewonnen. Also die Netflix-Adaption von One Piece. Und ich finde es erstmal interessant, dass es überhaupt in dieser Kategorie ist.
Ach,
Children's Episodic Longform in Specials?
Also One Piece, besonders auch der Anfang von One Piece, ist wirklich für alle Altersklassen und für jüngere Kids und jüngere Teens auf jeden Fall interessant. Deswegen ja, also so abwegig finde ich es gar nicht.
Ja, es ist halt schon irgendwo weird. Ich habe mal geguckt, was da noch alles drin ist in der Kategorie. Eine Episode aus Sweet Tooth ist zum Beispiel drin, auch eine Netflix-Serie.
Mhm.
Die ist auf Netflix ab 12 freigegeben. Also auch da interessant, dass der dann bei Children Episodic und so weiter drin ist. Wir haben eine Episode von Percy Jackson and the Olympians. Das hat ja eine neue Serie bekommen auf Disney Plus.
Ja.
Say Cheese and Die ist eine Episode von Goosebumps. Das bekommt ja auch gerade eine neue Serie auf Disney Plus.
Ja, Gänsehaut. Das ist auch. Aber die sind alle so Sachen, die sich an ein jüngeres Publikum richten. Klar, das ist wahrscheinlich so eine Definitionssache. Wenn du sagst, alles bis 14 Jahre gilt als Kind, und das gilt ja auch in vielen Bereichen des Alltagslebens und an vielen Ländern, dann wird es schon passen. Ne?
Ja, also gerade bei den ganzen anderen Serien sehe ich es eigentlich ein bisschen mehr als One Piece. Gut, ich habe jetzt Sweet Tooth nicht gesehen, das kann ich halt gar nicht einschätzen. Weiß ich nicht. Also, schön, dass sie da irgendwie was gewonnen haben, I guess. Es ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob das die geeignetste Kategorie ist. In allen anderen hätten sie aber auch verloren. Ich glaube, in allen anderen wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Naja. Es war ja erfolgreich. Die Leute haben es ja gemocht.
Ja, das ist schön.
Dann einer der besten Videospiel-Trailer, die ich seit langem gesehen habe, für Sandland. Kommt jetzt diesen Monat am 26. April das Spiel raus. Ich freue mich nach wie vor extrem. Und wer auch immer bei Bandai Namco, auf die grandiose Idee gekommen ist, einen Sandstorm-Trailer zu machen, den man dann mit The Root Sandstorm unterlegt. Sollte eine Gehaltserhöhung bekommen.
Ja, der spürt den Puls des Internets. Und der hat keine Angst, auch alte Sachen rauszukramen. Ist wunderbar.
Ja, also das ist ein wahnsinnig witziger Trailer, der halt auch passend zu der Musik geschnitten ist. Ich finde das wirklich toll umgesetzt. Und es ist einfach witzig. Weil was hier dran, finde ich, halt auch so gut funktioniert ist, dass das ein Meme ist, was schon wieder so alt ist, dass es nicht egregious wirkt, wenn das jetzt eine große Firma nachmacht.
Ja,
sondern jetzt ist es halt eher so der Zeitpunkt, wo halt keiner mehr dran denkt im Prinzip.
Es passt auch, weil du halt hier bei Toriyama bist, ne? Und Toriyama ist sehr altbekannt und logischerweise auch unterwegs gewesen ohne Ende in der früheren Internetkultur, ne? Deswegen, das ist super hier. Und logischerweise, wie man Toriyamas Designs in Videospielen umsetzt, da haben die Leute einiges an Übung, ne? Das ist ja auch eine viele Jahrzehnte alte Tradition. Deswegen passt alles, ne?
Ja, sehr, sehr cool. Also fand ich super witzig. Bin nach wie vor sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Und dann zu guter Letzt haben wir noch mal wieder Kritik an Crunchyroll. Die arbeiten mit Krypton Future Media nämlich gerade zusammen an der Hatsune Miku Expo 2024, powered by Crunchyroll. Und da gab es jetzt Vorführungen, wo nicht die altbekannte quasi holographische Projektionsweise von Hatsune Miku auf der Bühne gab, wie man das sonst bei Krypton Future Media aussieht, sondern einen LED-Screen, auf dem Hatsune Miku getanzt hat.
Okay, ist es jetzt soweit, dass wir sparen, weil dieser verdammte durchsichtige Bildschirm, ne, mit dem Holographie-Kram, der ist schon seit vor über 15 Jahren der Standard gewesen für Hatsune Miku-Sachen. Ja? Die ist ja seit Ewigkeit unterwegs. Meine Fresse. Ja.
Finde ich tatsächlich auch ziemlich hart, dass man das jetzt macht und dass die Fans anscheinend nicht vorher darüber informiert geworden sind. Die haben halt gedacht, das ist die gute alte holographische Technik, die sie da zu sehen bekommen. Wurde auch so auf der Website beworben. Also da gab es den Spruch, the triangle holographic Miku has long sold out arenas in her native Japan, so international fame was inevitable. Das war einer der Sprüche, die auf der Ticketmaster-Webseite standen, wo man die Tickets buchen konnte. Dieser Satz ist komischerweise nicht mehr da.
Oh ja, das könnte böse sein. Also ich glaube nicht, dass es zu... Also ich weiß nicht, ob es dann zu irgendwelchen richterlichen Konsequenzen kommt, aber es kann unter falsche Werbung fallen.
Ja, ne? Ja. Ja, ich denke auch, das ist falsche Werbung eigentlich, weil die Leute haben ja letzten Endes Tickets gebucht in der Erwartung, dass sie da halt die holographisch tanzende Hatsune Miku auf der Bühne sehen. Ja. Und jetzt haben sie halt einen LED-Screen davor gestellt bekommen, der nicht mal ordentlich auf der Bühne installiert worden ist, sodass, in manchen Vorführungen, ich hatte vorhin eins gesehen, ein Video auf Twitter gesehen, wo jemand in der Masse halt stand und man konnte nicht die ganze Präsentation so richtig sehen, weil der Screen einfach viel zu tief hängt. So, man könnte den einfach höher hängen und dann würde man wenigstens die ganze Performance sehen, anstatt halt ganz viele Hände von allen Dabeiseienden, die ihre Glowsticks da durch die Gegend schwingen, zu sehen, die halt die untere Hälfte des Bildes verdecken.
Ja, weiß der Himmel, was da schiefgelaufen ist. Es ist ja nicht so, dass solche Veranstaltungen keinerlei, ja, Vorbilder haben. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Sorten von solchen Konzerten mit virtuellen Leuten. Kriegt man ja auch aus der VTuber-Szene auch schon zu Genüge. Und wenn es halt dann so schlampig gemacht wurde, dann ist echt die Frage, wo es kaputt gegangen ist. Ob da irgendjemand bei der Planung es vergeigt hat. Keine Ahnung. Ob wirklich einfach hieß, mehr Geld kriegt ihr nicht, seht zu, was ihr hinbekommt. Das ist einfach schwer zu sagen. Und da sollten wir vielleicht nicht rum spekulieren. Also das Ergebnis ist eindeutig, die Leute sind sehr unzufrieden.
Ja. Soweit, dass sie auf change.org eine Petition gestartet haben für Refunds. Wir wissen alle, wie viel change.org bringt, leider. Aber da sind bislang, jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, am 16. April 6.614 Unterschriften eingegangen bei dieser Petition. Das ist schon zumindest eine ordentliche Anzahl, aber da werden sicherlich sich auch viele beteiligt haben, die halt erst gar nicht dabei gewesen sind. Und das dann einfach nur mitbekommen haben. Und das ist ja zu Recht auch eine Sache, wo man sich dann beschweren kann und dass die Leute, ich finde schon, dass die Leute zumindest eine Erstattung oder irgendwie, also vielleicht keine volle, vielleicht aber irgendwie eine Kompensation dafür bekommen sollten, dass sie ja scheinbar angelogen worden sind.
Ja. Es ist auch schon ein bisschen peinlich, ne? Dass du dann irgendwie die Hälfte von den Bandmitgliedern noch verdeckt hast. Was ein Unsinn.
Naja. Wir haben es mal wieder geschafft. Das war diese Woche von Anime Buster. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. und jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo es dann um die Anime und Manga geht, die wir in letzter Zeit so geschaut oder gelesen haben. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
Ciao.